Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 24: Verschlucken und Ersticken. Erste Hilfe bei Kindern.
Ich freue mich, hier für den Podcast der Björn Steiger Stiftung Lebensretter zusammenzusetzen mit Janko von Ribbeck, einem sehr renommierten Experten für das Thema Kindernotfallhilfe, Kindererste Hilfe. Selber war er 8 Jahre auch als Rettungssanitäter unterwegs, hat also sehr viel praktische Erfahrung, ist Buchautor, eine fantastische Website, ist Experte, und wir wollen gerne sprechen heute über ein Thema, was für viele Eltern virulent ist, im Haushalt vor allen Dingen, das Thema Vergiftungen. Und Herr von Ribbeck, warum sind Vergiftungen bei Kindern und Kleinkindern ein so wichtiges Thema?
Erstmal hallo.
Hallo, hallo, ja. Servus. Ja.
Bevor wir die Details angucken,
ja,
ist doch die große Frage, wie gefährlich ist dieses Thema?
Guck
ich jetzt in so ein normales, was ich Erste-Hilfe-Buch rein, da lese ich dann irgendwas über Gasvergiftung und wenn das Opfer bewusstlos wird, dann bitte auf die stabile Seitenlage und dann noch vielleicht irgendwie Vorsicht mit Pflanzenschutzmitteln. Also so habe ich das damals auch gelernt aus dem Erste-Hilfe-Leitfaden. Brauche ich gar nicht.
Nee, brauche ich gar nicht. Tatsächlich denke ich fast jeden Tag daran, ja, wenn ich zu Hause, gut, unser jüngster Sohn ist mittlerweile 14, da habe ich diese Sorge eigentlich nicht mehr, dass er irgendwo reingreift und in Haushaltsgegenstände zumindest und das dann isst oder verschluckt. Aber trotzdem springt es mich jedes Mal an, wenn ich auf diese Waschpads gucke, diese bunten Plastikdinger da, wo man einfach so sehr aussieht wie große Marshmallows, Candies oder sowas. Und da denke ich jedes Mal an das Thema Vergiftung tatsächlich.
Ja.
Also was wäre, wenn jetzt noch ein kleines Kind hätte, der greift da oben, steht schon, das steht auch bei uns relativ weit oben, sodass ein kleines Kind da nicht reingreifen könnte.
Genau, die reiben sich das ins Auge,
ja,
oder verschlucken das, dann husten sie. Da gibt es auch viele Anfragen bei den Vergiftungszentralen. Mir hat mein Waschmaschinenexperte gesagt, die Wäsche wird gar nicht sauberer.
Auch so ein Problem.
Preis-Leistung passt auch nicht so ganz gut.
Es ist teurer und tut zwei rein.
Richtig, und das gute alte Waschpulver, ganz ehrlich, ist, da kann man die Bleichmittel reinmachen. Die Wäsche wird sauberer. Ja, aber trotzdem nochmal zurück zu diesem Thema. Wie giftig sind eben Vergiftungen? Wie kann ich dieses Thema einschätzen? Wenn ich zum Beispiel jetzt im Internet nachgucke, dann sehe ich da irgendwie, gibt ja bei Google so schnell Antworten. Da steht dann, jedes Jahr vergiften sich in Anführungszeichen 90.000 Kinder, oder es gibt 90.000 solche Anfragen bei den Vergiftungszentralen.
Allein in Deutschland.
Genau, ja, in der Bundesrepublik. 90.000. Und dann, klar, wir wissen inzwischen Zahlen, ja, alles relativ in Relation pro wie viele Kinder, wird schon nicht so schlimm sein. Ich meine, die Berliner Vergiftungszentrale, die kriegen am Tag 100 Anrufe. So, jetzt kommt die interessante Zahl. Ich habe das Buch von der Berliner Vergiftungszentrale zu Hause, das ist so ein 500 Seiten Fachbuch, da stehen alle Pflanzen drin. Wirklich tolles Buch, alle Medikamente, alle Chemikalien. Ich kann bei jeder einzelnen Pflanze nachgucken, wie viele Kinder sich in den letzten Jahrzehnten wie oft und wie schwer vergiftet haben. Da habe ich die Zahl gefunden, dass in etwa 90% oder knapp 90% aller Anrufe wird sofort am Telefon Entwarnung gegeben.
Mhm.
Das heißt, das Thema ist am Ende relativ entspannt. Und das finde ich immer interessant, diese Einschätzung. Das heißt, mit einem Putz- und Spülmittel, oder bleiben wir mal beim Waschpulver, also mal so ein Löffel Waschpulver ist kein Desaster für ein Kind. Da ist nichts Toxisches drin. Da sind Tenside drin, ein paar Enzyme, bisschen Bleichmittel, das schäumt nicht mal das Zeug. Das heißt, das ist jetzt noch kein Weltuntergang.
Ehrlich gesagt, wenn mein Kind vor mir einen Esslöffel oder nur einen Teelöffel Waschpulver essen würde, ich würde, glaube ich, ausflippen. Also ich würde sofort Gift 112, Notruf, alles in Bewegung setzen, weil ich denke, da verätzt jetzt die Speiseröhre. Es ist ganz furchtbar und wenn wir Glück haben, weiß ich nicht, ist nach 3 Monaten Krankenhausaufenthalt vielleicht wieder alles halb gut.
Genau, das wäre dann nicht das Waschpulver, das wären dann irgendwelche Lösemittel. Waschbenzin, Nagellack, Entferner, Chlorreiniger. Mal ganz ehrlich, viele dieser Dinge sind schon ganz schön abstoßend. Ja, also ich weiß, Kinder sind manchmal ein bisschen geschmacksbefreit, aber ob sie es wirklich trinken? Und dann die große Frage ist halt die Menge. Trinken sie wirklich so viel davon? Ich erzähle mal eine Geschichte. Ich liebe einfach Geschichten. Und ich habe sie neulich wieder gehört. Das war ein 3-4-Jähriger und der hat einen großen Schluck Klarspüler von der Geschirrspülmaschine getrunken. Klar, das ist so eine blaue Flasche. Mit 3-4 Jahren entdeckt man die Welt und da muss man auch so ein paar Sachen ausprobieren. Und die Mutter, die hat genau richtig reagiert. Die hat nämlich nicht die 112 angerufen. Empfehle ich auch nicht, sondern hat eine Vergiftungszentrale angerufen. Mhm. Wir haben 9 Stück davon in Deutschland.
Aber da fängt schon mal an bei der Nummer, nicht in der Panik, wenn wir auch schon mal denken, oh, wo kriege ich die jetzt gut, die muss ich dann googeln und so.
Ja, aber okay. Bei dem Thema Vergiftungen geht es nicht um schnell.
Und auch nicht um den Liter Milch, den ich dann trinken soll.
Milch sowieso nicht. Es geht darum, dass ich mir erst mal ein Bild mache davon, was ist das überhaupt? Ich erzähle die Geschichte mal weiter. Die Mama ruft in der Vergiftungszentrale an, ist eine Toxikologin am Telefon, die sagt, ach, Klarspüler, ach, das ist kein großes Drama. Sie soll ihm jetzt einfach ein Butterbrot machen. Mhm. Und falls kein Brot im Haus ist, geht auch ein Keks mit Butter. Und wer keine Butter im Haushalt hat, kann auch Nutella etc. nehmen. Worum geht's? Es geht einfach nur um Schaum. Und den Schaum blockiere ich einfach mit Fett. Also Fett stört einfach die Schaumentstehung. Damit war der Fall gelöst am Telefon. Also ich kann es nur sagen, Toxikologen, immer entspannt, immer tiefenentspannt. Ich weiß gar nicht, mit welcher Geschichte man einen Toxikologen wirklich schocken kann.
Also eine Giftnotzentrale anrufen, bevor man die 112 wählt in solchen Fragen.
Ah, andere Geschichte. Sohnemann und Papa sind irgendwie am Wochenende zusammen Autofahren. Sohnemann, ich weiß nicht, das Alter vergessen. Auf jeden Fall, der darf dann tanken.
Ja.
Papa steht daneben und dann rutscht dem Sohnemann halt irgendwie dieses Tankdings da aus dem Tank raus und plötzlich hat er irgendwie ein bisschen Benzin drauf. Irgendwie auf der Kleidung und ein bisschen auf der Haut. Und der Papa hat eben auch nicht die 112 angerufen, sondern direkt in der Vergiftungszentrale. So, und ich meine, die kennen sich auch mit Benzin aus. Dann haben sie gesagt, okay, dann also Kleidung halt ausziehen und dann nimmt man sich so ein Papierhandtuch und schaut, dass man das Benzin, was da noch ist, irgendwie halt irgendwie abtrocknet, wegreibt irgendwie. Und am Schluss wird einfach nur der Mund kontrolliert, ob der nach Benzin riecht. Und wenn nicht, dann ist der Notfall hiermit behoben.
Das klingt ja alles
sehr... Das ist eine tolle Geschichte.
Ja.
Und was wäre passiert, wenn der die 112 angerufen hätte? Ich meine, es wäre auch toll gewesen. Da kommt der ganze Löschzug.
Das ist tatsächlich mir mal passiert, nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles. Ich will jetzt nicht hier groß da, das soll nicht angeberisch klingen, aber wir waren da tatsächlich auch beruflich, aber hatten unseren damals kleinen Sohn mit, 3 oder 4 Jahre alt. Da gibt es in Santa Monica so eine Fußgängerzone, ungewöhnlich genug für Amerika und für Los Angeles, aber immerhin da gab es sie. Und da gibt es einen Laden, der verkauft diese amerikanischen Baseball- und Footballhüte, also diese Kappen, ne, die man da kaufen kann. Und dann sind wir da reingegangen und guck mir da sowas an, weil irgend so ein Souvenir wollte ich ja mitnehmen. Und unser Sohn steht da mit uns, 3 bis 4 damals, und auf einmal denke ich, was hat er denn da? Und dann steht vor ihm auf einmal so eine leere Flasche mit Lösungsmittel, die in Kinderhöhe, wir hätten wahrscheinlich alles da einfordern können, gerichtlich von diesem Laden, platziert war. Und er hatte Durst und hatte das aufgeschraubt, was auch leicht ging. Und dieses Mittel, das war ein Reinigungsmittel für diese Kappen, einfach ausgetrunken. Das war eine Flasche, die war so 0,2 Liter, würde ich sagen. Und wir waren in völliger Panik, weil ich dachte natürlich auch, meine Frau dachte, das wäre Lösungsmittel ätzend, hätte jetzt die ganze Speiseröhre verätzt. Und genau dann haben wir dann auch die Äquivalenz 112 da 9-11 gewählt. Und der kam ein ganzer, in Amerika kommt ja dann die Feuerwehr.
Die sind so groß, die Autos.
Warte, da kam ein ganzer Löschzug. Tatsächlich, wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, kam ein richtiger Löschzug, obwohl ich nichts zu löschen gab, vielleicht aus dem Schlund von unserem Sohn. Und solche Brecher, wirklich so 2 Meter groß mit Helm und allem, kamen dann rein in den Laden und alles war in Aufregung. Haben ihn dann mitgenommen, also meine Frau ist dann mitgefahren in den Wagen, das war dann ein Rettungswagen tatsächlich auch, ins Hospital. Und Gott sei Dank hat sich dann herausgestellt, diese Lösung war eben, da war ein bisschen Alkohol drin, aber das war nichts, was ätzend war. Und da war auch nicht so viel Alkohol, dass man davon jetzt eine Alkoholvergiftung hätte haben. Deswegen, was Sie beschrieben haben, diese Panik, die man dann hat, die kann ich wirklich sehr gut aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Und mein Eindruck war, dass er sowas natürlich nicht machen würde, wenn er 6 oder 7 oder 8 gewesen wäre. Deswegen gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus Altersgruppen, die besonders gefährlich
sind? 3, 4 Jahre.
3, 4?
Mega.
Genau, das war ja auch.
Schmarrn ohne Ende.
Ja?
Ja, so wie die andere Geschichte von, hat mir meine Mama erzählt, es wurde so still, es wurde so ruhig. Dann fand sie ihren 4-Jährigen hinterm Sofa. Was hat er gemacht? Hat eine Streichholzpackung gehabt. Da hat er von der Hälfte der ganzen Streichholzpackung, hat er die ganzen Streichholzköpfchen runtergeknabbert.
Schwefel,
ja. Ja, Vergiftungszentrale angerufen, die haben gesagt, ach, bis eine Schachtel, kein Problem.
Oh.
Also, ja. Wir hören ja schon so langsam, die sind immer sehr, sehr entspannt.
Wirklich entspannt.
Auch bei, weiß nicht, Blumensteckmasse und was einem so einfällt als Kind. Ja. Also wie gesagt, die sind wirklich sehr, sehr cool, was das angeht. Und dann hat sie natürlich gefragt, warum er das gemacht hat, sagt dann, er wollte halt Feuer speien.
Ah.
4 Jahre Drachenphase.
Ja.
Ganz normales Verhalten.
Wahnsinn, also da muss man besonders aufpassen. Was sind denn die häufigsten
Gefahren? Ach, das ist noch ein schönes Thema eigentlich. Ja. Ich gehe davon aus, dass Kinder bis 7 Jahre in einer komplett magischen Welt leben.
Ja.
Und die verstehen unsere Welt nicht und wir verstehen deren Welt nicht, auch mit irgendwelchen, ich weiß nicht, Teddybären oder was weiß ich. Und auch bis 7 Jahre klappt natürlich auch das ganze Prinzip Straßenverkehr einfach nicht. Die haben so eine Art Tunnelblick und sie können es nicht.
Ja.
Trotzdem kann man sie nicht anbinden.
Ja, das ist so hart, weil sie haben eine andere Vision tatsächlich auch, einen anderen Blick auf die Dinge. Was sind denn die häufigsten Gefahrenquellen im Haushalt, die Eltern beachten sollten, gerade mit Kleinkindern, für das Thema Vergiftung?
Ja, wir haben ja gerade gesagt, zu 90% geht in Richtung ziemlich unproblematisch.
Ja.
Also wäre doch die Frage, woraus bestehen dann die letzten 10%?
Ja.
Ja, das sind die Medikamente.
Medikamente?
Klar, irgendwelche Pillen und was weiß ich, das ist doch mega attraktiv, ganz, ganz spannend für Kinder auch. Also die holen sich solche Sachen oder aber es wird irgendwas überdosiert.
Mhm.
Das gibt's ja auch. Einem kleinen Baby, dem ich zu viel Nasentropfen gebe, also die chemischen, die fangen dann gut an zu schlafen. Muss man also ein bisschen aufpassen, dann ist es dunkel, dann hat man die Packung irgendwie verwechselt. Also es hat alles schon passiert. Aber auch hier rate ich wieder, gerade bei Medikamenten, das ist so ein komplexes Thema.
Mhm.
Da brauche ich wirklich einen Toxikologen, weil der kennt sich auch mit den Mengen aus und kann da direkt nachgucken. Deswegen bleibe ich dabei, beim Thema Vergiftungen, direkt per Telefon über die Vergiftungszentralen.
Wie sieht's mit Pflanzen aus?
Lieblingsthema.
Noch eins.
Also, mir fällt keine giftige Zimmerpflanze ein. Also, klar, es gibt schon Pflanzen, da geht mal der Hamsterhops oder der Kanarienvogel. Aber das gilt dann nicht für Kinder. Kinder dürfen alle giftigen Pflanzen, selbst die hochgiftigsten Pflanzen, anfassen. Das macht keine Vergiftung.
Also, Hautkontakt ist nicht per se.
Ja, da gibt's einen riesen Bärenklau. Aber okay. Wir bleiben mal beim Thema giftig, sonst kommen wir vom Thema weg. Die dürfen giftige Pflanzen anfassen, Finger abschlecken, das macht keine Vergiftung. Das ist schon mal sehr entspannend. So schnell passiert nichts. So, die Frage war, was ist giftig, gell?
Mhm. Und vor allen Dingen bei Pflanzen muss ich da besonders aufpassen. Sie sagen, naja, anfassen darf man alles, essen wahrscheinlich nicht.
Mhm.
Aber das Kindern und Pflanzen essen kommt ja auch nicht so häufig vor.
Meine Kinder haben nie irgendwas gegessen. Aber gut, es gibt ja auch andere Kinder. Ich hatte vor einiger Zeit meine Mama im Kurs, das war so herrlich. Die hat erzählt, ach mein Kleiner, der futtert jedes Blatt und von den Steinen kratzt dann noch das Moos runter.
Sehr naturverbunden. Ne?
Richtig, genau. Ich meine, ich dachte immer, dann vielleicht sollte es mal mit Salat oder sowas probieren. Aber es ist ja wie Kinder früh ins Bett bringen. Oder wenn man denkt, man bringt die spät ins Bett, dann schlafen die länger. Klappt alles nicht.
Mhm.
Also das sind die ganzen Konzepte. Was wir natürlich schon wissen, ist, dass jede Beere natürlich spannender ist als Blätter und Blüten. Das ist völlig klar. Mhm. Und ich habe mir angewöhnt, in relativ kurzer Zeit, also auch in meinen Kursen, immer möglichst viel zu erklären. Und deswegen nehme ich mal folgende Grundregel. Und zwar, eigentlich kann man sagen, dass alle roten, orangen, gelben, blauen, schwarzen und weißen Beeren, die sind, man könnte sie als unproblematisch bezeichnen. Das waren jetzt alle Beeren.
Okay, ich habe gerade überlegt, ob da noch ein paar Farben dabei sind, die wir nicht genannt haben, wie Lila, Violett oder so.
Lila, die Liebesperlenstrauch gibt es noch.
Mm, und die aber lieber nicht.
Also es ist interessant, diese ganzen Beeren richten in der Regel keinen großen Schaden an, aber es gibt zwei Pflanzen, die man kennen sollte, vor allem auch als Profi natürlich kennen muss. Das eine ist die Tollkirsche.
Oh ja.
Tollkirsche ist ein Busch, etwa 1,50 Meter hoch. Und man findet Tollkirschen im Wald. Sie ist nicht sehr häufig. Also wenn ich in die Berge gehe, man geht ja immer durch den Wald. Und ich habe einen sehr, sehr guten Tollkirschenblick. Ich sehe so einen Tollkirschenbusch auf einige Meter Entfernung. Ich habe meinen Blick halt gerne auf Pflanzen gerichtet. Das halt so. Und da finde ich auf so einer Bergwanderung so ein, zwei Tollkirschen so im Schnitt. Das heißt, eine Tollkirsche muss man eigentlich suchen. Und dann hat sie diese schönen schwarzen Beeren. Um jede Beere, so fünf kleine Blättchen herum. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, ob die Kinder wirklich durch den Wald laufen und sich dann wirklich diese Tollkirsche endlich gefunden haben und ob sie es essen. Aber sie wäre halt giftig.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und die zweite?
Die Eibe.
Die Eibe?
Mhm. Die wächst überall.
Wollte gerade sagen.
In Gärten, in Parks, überall. Mhm. Hat er diese Nadeln. Die Nadeln sind aber weich, die pieksen auch nicht. Deswegen erklärt dir der Botaniker irgendwas von Blättern. Aber es sieht für uns natürlich aus wie Nadeln. Und diese Nadeln sind brutal giftig. Also wirklich sehr, sehr giftig. Und die Eibe hat einen relativ schlechten Ruf. Nein, nicht einen relativ, die hat einen sehr schlechten Ruf. Sie gilt fast als die Pflanze, mit der am häufigsten Selbstmord verübt wird, weil eine Handvoll Nadeln reicht aus. Ist also wirklich extrem giftig.
Also wenn man die isst?
Ja, dann muss man sie zerkauen und so. Also brauchen jetzt keine Details, aber das zeigt einfach, wie giftig diese Pflanze ist. Wir wissen aber, so und jetzt ist immer die Frage, sprechen wir gerade über Erwachsene oder sprechen wir über Kinder? Ein Erwachsener, klar.
Der macht es dann bewusst.
Andere, ich sag mal, Beweggründe, um Eibe zu essen als ein Kind, was einfach nur neugierig ist. Ja, diese Nadeln sind null attraktiv, überhaupt nicht.
Mhm.
Das geben übrigens auch die Statistiken her. Also man kann bei der Eibe nachgucken, wie viele Kinder haben sich in den letzten Jahrzehnten Kleinkinder vergiftet. Die Zahl ist also absolut im Rahmen, mehr als im Rahmen. Weil die Kinder ja interessiert sind an diesen roten Früchten. Das ist ja dieser, man nennt es Samenmantel und dann guckt so auch der Kern durch.
Die Tollkirsche,
oder? Nee, das ist rot.
Ah, ja.
Das sind rote Beeren.
Mhm.
Das Fruchtfleisch ist so ein bisschen glasig. Vor allem ist es schleimig, bisschen süß. Und die Kinder essen das ganz gerne, spucken halt die Kerne aus, weil die sind eher groß und hart und bitter. Und dann können die den ganzen Tag diese Eibenbeeren essen und Spaß haben. Die sind völlig ungiftig.
Wahnsinn.
Und die essen, also wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal, ein Kind geht normalerweise nicht an die Nadeln ran. Wenn mich Eltern fragen, boah, ich habe mal gehört, und wir haben jetzt eine Eibe im Garten, sage ich, ja, dann lass die Eibe stehen.
Hm.
Schaut lieber, dass ihr keinen, weiß ich, Fingerhut oder sowas habt, aber die Eibe ist nicht das große Problem. Also schönes Thema natürlich, ne? Was passiert Kindern und was passiert Erwachsenen? Oder wie ist das Verhalten?
Wir haben kurz gesprochen über das, was ich beispielsweise auf keinen Fall tun soll, nämlich Milch. Das ist das alte Prinzip. Da gibt es noch so ein altes Prinzip bei Vergiftung: Erbrechen herbeiführen. Also Finger in Hals und sowas. Richtig oder falsch oder von Mal zu Mal unterschiedlich?
Erbrechen, absolutes No-Go.
No-Go.
Ganz klar, No-Go. Gilt selbst in der Medizin fast schon als gefährliche Körperverletzung. Erbrechen nicht, erkläre ich gerne. Es gibt ein paar Gründe. Erstens, wenn Sachen, die wie zum Beispiel Lösemittel oder sowas, einmal die Speiseröhre passieren, würden sie beim Erbrechen nochmal die Speiseröhre angreifen. Das reicht eigentlich schon aus, um das zu verbieten. Und zweitens, wenn ich mich erbreche, könnte ich dabei mich noch verschlucken und dann kriege ich vielleicht noch irgendwas in die Atemwege. Das waren früher die Unfälle mit Lampenöl, das ist Paraffinöl. Das war mal so in den 80er Jahren. Da sind Kinder dran gestorben. Gut, das ist nicht so ein schönes Thema, aber darauf geht es eben auch zurück, weil Eltern dann Erbrechen ausgelöst haben. Also Erbrechen löst man nicht selbstständig aus.
Was möchten Sie, Herr von Rebeck?
Halt, die Milch fehlt noch.
Die Milch haben wir ja warum die Milch? Ja,
eben, genau. Es fehlt
ja, es war immer so, das Hausmittel per se,
ja.
Wenn du dich vergiftet hast, dann erstmal einen schönen halben Liter oder Liter Milch, manchmal sogar mit dem Ziel, ein Erbrechen dadurch herbeizuführen.
Dann ist es immer die Frage, warum hat Milch denn einen Vorteil? Also es steckt ja immer irgendwas hinter diesen alten Weisheiten.
Aber Sie sagen trotzdem,
das ist immer Vorteil, gut gemeint. Also Milch wäre, ich habe ja auch mal ein paar Jahre Chemie gehabt, ist ein Puffer. Milch kann Säuren und Laugen in beide Richtungen etwas abpuffern.
Mhm.
So, aber Milch ist ein Emulgator.
Das bedeutet?
Milch macht Fette wasserlöslich. Das heißt, bestimmte Stoffe werden in Anwesenheit von Milch besser im Magen aufgenommen als ohne Milch. Und das ist der Nachteil von Milch. Und zweitens gerinnt dann auch noch das Eiweiß vielleicht der Milch und legt sich dann irgendwie, verbindet sich mit irgendwas und legt sich dann irgendwie da in die Falten vom Magen rein. Und dann kriegt man die Sachen schlechter entfernt. Und deswegen eben auch bitte keine Milch, kein Erbrechen, bitte immer die Vergiftungszentrale anrufen.
Vergiftungszentrale. Hat die eigentlich eine zentrale Nummer oder muss ich die
nachgucken? Es gibt 9 Stück in Deutschland.
Ja, die haben unterschiedliche.
Das sind unterschiedliche. Das ist Ländersache.
Ja.
Das ist häufig eine 1942 halt mit der entsprechenden Vorwahl: Berlin, Bonn, Freiburg, Göttingen, Mainz, München. Waren jetzt nicht alle, aber so
1942 ungefähr.
Genau, kann man ja heutzutage gut nachrecherchieren. Und die Frage ist, was sollen wir tun bei Vergiftung? Man kann immer ein Glas Wasser geben. Ganz einfach. Glas Wasser ist immer so ein bisschen, wirkt immer ein bisschen verdünnend, kann mal den Mund so ein bisschen nochmal durchspülen, kann auch mal die Speiseröhre mal so ein bisschen nachspülen. Also ein Glas Wasser ist immer eine gute Idee.
Herr von Rebeck, was möchten Sie Eltern abschließend mit auf den Weg geben, um Ihre Kinder vor Vergiftungen zu schützen?
Zu wissen, dass Kinder alles finden. Also es ist meines Erachtens eine Illusion, dass wir alles vor Kindern verstecken können. Weil, ich habe selbst 4 Kinder, die scannen den ganzen Tag den Haushalt ab und wissen genau, wo alles ist. Die wissen, wo sich die spannenden Sachen befinden irgendwie. Und es ist schwierig immer mit einem Ratschlag. Doch eine Sache. Weiß ich, mein Kleinster, ich weiß nicht mehr wie alt, der war, ja, er konnte natürlich noch nicht lesen. Und eines Tages stand er mit ich hatte irgendwas in der Hand, irgendwie ein Putzspülmittel. Und dann sagt er: Papa, das ist giftig. Sag ich, ja? Woher weißt du das? Na guck doch, da steht so ein Symbol drauf. Das hast du mir doch mal gezeigt. Also es gibt ja diese Raute mit dem Ausrufezeichen. Das heißt so wie, gesundheitsschädlich. Ist also sehr weit gefasst. Und dann gibt es noch dieses zweite, auch diese rote Raute. Und das stilisiert so eine Art Lungenschädigung.
Verätzung.
Das findet man sehr selten. Das finde ich eigentlich nur auf Chemikalien.
Mhm.
Also bringe ich doch Kindern in ihrem Lerneifer bei, dass wenn so ein Symbol drauf ist, dann ist es halt gefährlich. Mhm. Und wenn es nicht drauf ist, ja, oder ich habe in meinen Kursen, ich habe immer diese chemischen Sofortkältekompressen dabei. Wenn man draufdrückt, na, da ist so ein Granulat drin, das Harnstoff. Und wenn man diese Wasserblase zerdrückt, dann wird das Ding 20 Minuten kalt. Und dann halte ich die immer gerne hoch und frage, und ist das Ding giftig oder nicht? Dann ist immer großes Rätselraten. Das heißt, ich sage, guck doch einfach. Da ist kein Warnhinweis drauf. Und wir sind in Europa. Und sollte die Sache gefährlich sein, muss es mit einem Warnhinweis gekennzeichnet werden, sonst darf das hier nicht in Verkehr gebracht werden. Also, bringt den Kindern bei, die Zeichen zu lesen, was gefährlich ist.
Super, Herr von Rebeck, ich danke herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Danke.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.